Loreto gehört zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten der Welt. Sie ist unter all den Gnadenstädten die erste und ehrwürdigste. Es sind unsere frommen Vorfahren, die in einer kindlichen Liebe zur Maria tätige Loreto-Häuser auf der ganzen Welt gebaut haben. Und heute bin ich in einem von diesen über 2000 Loreto-Kapellen und Kirchen gezählt werden. Und das ist in Biberegg im Kanton Schweiz. Ich möchte über die Entstehung und die Bedeutung von dem wunderbaren Gnadenort berichten und habe den ehemaligen und heutigen Biberegger Herr getroffen. Der Bericht wird mit lauretanischem Gesang unterlegt. Durch die Reportage begleite ich sie, Andrea Marti. Der Matthias Rey ist der ehemalige Ehrenkaplan von Biberegg und wird ein kurzes Porträt machen.
Ich durfte die Loreto-Kapelle auf der Biberegg betreuen. Und zwar bin ich dort eingezogen im September 2006 und habe bis im Juli 2009, also eigentlich insgesamt 3 Jahre, habe ich dort gewohnt. Nachher haben wir dann das Pfarrhaus in Riemenstalden renoviert. Ich bin dann nach der Sommerferien 2009 dann in Riemenstalden eingezogen. Ich habe aber weiterhin die Kapellen auf der Biberegg betreut. Also bin dort ernannt gewesen, dann zum Ehrenkaplan. Der Biberegger Herr bin ich gewesen. Also der Ehrenkaplan auf der Biberegg ist der Biberegger Herr, von den Einheimischen dort so genannt. Und dann, ein Jahr lang habe ich dann in Riemenstalden gewohnt und weiterhin Kapellen in der Biberegg betreut und habe noch ein Zimmer gehabt, in der Kapellanei Biberegg und habe das dann aber auf April 2010 dann gekündigt. Es ist ja so, es ist eine Stiftung, das ist ein Stiftungsrat, der ist sozusagen der Besitzer von dieser Liegenschaft, also Kapelle und das Haus auf der Biberegg. Und die Stiftung tut nicht irgendwie Gewinn abwerfen oder so, aber sie müssen natürlich Mieteinnahmen haben, um die Gebäude können zu unterhalten. Also wie mir dort der Stiftungsratspräsident mal gesagt hat, sie schreiben einfach ein Null in der Rechnung, ein rotes oder ein schwarzes, wie man es dann anschaut. Aber eben, sie müssen natürlich die Mieteinnahmen haben und es ist nicht überrissen, die Miete, aber es ist halt für mich dann einfach nicht mehr hineingelegen. Also Miete zu zahlen für die Biberegg und eben auch noch zu schauen, dass dort das Haus und Kapellen unterhalten ist. Ich habe gedacht, ich könnte das machen, aber ich habe mich dann doch entschieden, mich ganz auf Riemenstalden zu konzentrieren und eben natürlich auf die Haufen Gebetsgruppen, die ich in der halben Schweiz darf betreuen. Aber ich habe doch gute 4 Jahre habe ich dürfen, die Kapelle betreuen. Es ist eine sehr betthafte Kapelle, eher ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Es hat nur ein einziges Fenster. Und speziell an dieser Kapelle ist, sie ist gleichgestellt mit Loreto. Und zwar Loreto ist ja der grösste und wichtigste Marienwallfahrtsort, also wo das heilige Haus steht. Also grösste in dem Sinne, Guadeloupe ist natürlich viel grösser, Fatima auch, sagen wir jetzt so, von der ganzen Tradition her, von der ganzen Geschichte her, also eine unwahrscheinlich lange Geschichte, die eben eigentlich zurückgeht, bis auf die Zeit von Christus, also noch, eigentlich noch vor Christus, also bis auf die Zeit, wo Maria im Schoß von der heiligen Anna angewachsen ist. Das Spezielle an dem Heiligen Haus ist ja das, dass es ja aus dem Heiligen Land stammt. Es gibt da leider eine Geschichtsverzerrung, die heute stark verbreitet wird, in Loreto selber sogar, wo man sagt, ja, das Haus, das ist nicht von Engeln von Nazareth nach Loreto getragen worden, sondern das hat die Familie de Angelis übergebracht. Und da wird das beschrieben, wenn das Dokument, ein historisches Dokument aus der Zeit vom 13. Jahrhundert, das heisst, die Familie de Angelis hegi Stein aus dem Heiligen Land nach Loreto gebracht. Jetzt aus dem heraus zu schliessen, dass sie die Kapelle gebracht haben, ist ja völlig absurd. Oder würde es heissen, sie brachten die Kapelle, oder? Und dann hätte das ein riesen Aufsehen gegeben im Mittelalter, muss man sich das vorstellen. In dieser Zeit, wo man ja grosse Verlust hatte bei diesen Kreuzzügen und wo ja alles von den Moslems zerstört und niedergemacht worden ist, und dann wird das heilige Haus gerettet von Nazareth und kommt auf Loreto. Ich meine, da wäre ja die Familie der Angelis in einem riesen Ansehen gestanden und da wäre ja auch geschrieben worden darüber in einer Fülle, oder? Aber wenn du einfach so nebenbei erwähnt, die Familie der Angelis hätte Steine aus dem Heiligen Land gebracht, dann wäre es wohl kaum das Haus übergeschifft haben, was ja damals mit dem damaligen Verhältnis fast nicht möglich gewesen wäre. Also in dieser Bedrängnis von diesen kriegerischen Zuständen mit den Muslimen, wo ja das Heilige Land buchstäblich zerstört haben. Also sie haben ja, man muss ja das immer wissen, auch als Hintergrund der Kreuzzüge. Man hat ja über Jahrhunderte hat man ja eine Vereinbarung mit den Moslems, die das Heilige Land ja eingenommen haben, wie in Nordafrika auch. Man hat mit denen eine Vereinbarung gehabt, dass die Christen können ihre Wallfahrten machen können. Und dann haben sie ja angefangen, die Wallfahrten zu behindern. Und dann schlussendlich haben sie ja dann die heilige Stätte, also das Grab Christi, zerstört, oder? Und das ist ja dann der Anlass gewesen, dass man gesagt hat, das dürfen wir nicht zulassen, da müssen wir eingreifen. Und dann hat sie dann die Kreuzzüge gegeben, die leider auch außer Kontrolle geraten sind. Also der Papst hat das eigentlich wollen organisiert machen, dass man das heilige Land erobert. Und dann sind da wilde Horden von eifrigen Kämpfern sind dann schon vorgeprescht und haben geplündert und gemacht. Und das Ganze ist schief gelaufen, auf allen Ebenen. Also zum einen, weil die Moslems sind hochbewaffnet waren, also wirklich technisierte Waffen, also man könnte das vergleichen mit heutzutage mit modernen Streubomben, also was die damals schon hatten, die verschiedenen Wurfsgeschosse, die sie dann haben können feuerlegen über alles. Man hat da keine Chance gehabt in dem Krieg, oder? Und da kommt noch dazu, dass man auch von christlicher Seite eben Unchristliches gemacht hat in dem Krieg, also weil da auch viele persönliche Interessen drin gewunken haben, nicht vom Papst, sondern von den Einzelnen, die mit unlauteren Motiven dort runtergekommen sind, die geplündert haben, statt wirklich sich bemüht hätten, die Wallfahrt wieder zu sichern und das Heilige Land zurück zu erobern. Und so ist ja dann eben das Haus von Nazareth in Gefahr gewesen. Man hat eigentlich genau gewusst, es ist verloren, also die werden das zerstören. Das ist das Haus, wo traditionellerweise, also das ist immer so gesagt worden, also man hat nicht irgendwie ein schriftliches Zeugnis jetzt genau, aber meine, auch eine mündliche Tradition ist etwas Gültiges, ist nicht einfach eine Legende, sondern eine Tradition, eine Übermittlung, oder? Dass dort in dem Haus ist Maria auf die Welt gekommen, ist die Mutter Gottes, also das kleines Mädchen, aufgewachsen. Und dort sind sie dann wieder zurückgekommen, wie es in der Heiligen Schrift heisst, im Matthäus-Evangelium, nachdem sie in Ägypten gewesen sind sie zurück, und zwar nicht nach Bethlehem, sondern eben auf Nazareth, und sie ließen sich dort nieder. Und dann ist eigentlich die Geschichte, dass sie dort das Heimat von der Maria, wo verwahrlost war, dann wieder in Besitz genommen haben und eingerichtet haben. Und das Heimat, das ist eben das Heilige Haus, wo in Nazareth gestanden ist bis im 13. Jahrhundert. Und das Heilige Haus ist dann von Engeln gerettet worden. Und interessant ist das, dass das Heilige Haus eben nicht nur in Loreto steht, sondern schon vorher an anderen Orten eine gewisse Zeit lang abgestellt worden ist. Die Übertragung von dem Heiligen Haus hat Anna Katharina Emmerich gesehen in Visionen, und auch andere Heilige haben viel davon geredet. Und dann ist das Heilige Haus von diesen Engeln genommen worden, gerettet worden, und ist dann schlussendlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1294 nach Loreto gekommen. Und zwar in Loreto sozusagen auf der Strasse abgestellt worden. Das Haus ist dort ohne Fundament, und es ist von allen Wissenschaftlern, also selbst von denen, die sehr, sehr kritisch sind gegenüber allen Wundern und so weiter, ist es also mit Sicherheit belegt, dass die Mauern von dieser Kapelle, von Loreto, also ist eine Gnadenkapelle in den grossen Schiedeln in Loreto, ähnlich wie die Seisiedeln, die ja nach dem Vorbild von Loreto eigentlich gebaut ist in der heutigen Konstruktion, ist das Heilige Haus, die Mauern sind aus dem Heiligen Land. Also es ist absolut unbeschritten. Also sie hat gewisse Kitzeleien, die von dort stammen, und die ganze Machart ist aus dem Heiligen Land. Darum auch die Theorie, dass es von dieser Familie De Angelis übergeschifft worden ist. Das ist dann so ein bisschen die menschliche Variante, wenn man nicht glauben will, dass das von Engeln dort hergetragen worden ist. Aber die sehr viel einleuchtendere Variante ist das, dass die Engel haben das Haus gerettet und haben es nach Loreto getragen und in Loreto abgestellt. Und es ist ja noch interessant, das zu sehen, also eine Legende ist ja etwas, das sich wandelt. Also, wo, sagen wir, irgendwie vor 700 Jahren so erzählt worden ist, vor 500 Jahren nachweisbar dann ein bisschen anders und dann vor 300 Jahren wieder ein bisschen anders. Das ist eine Legende. Also, wo man so etwas immer weiter erzählt und immer ein bisschen etwas dazu dichtet. Hingegen die Übertragung vom Heiligen Haus, das ist keine Legende. Das ist immer in dieser Variante erzählt worden. Und immer, dass die Engel das übers Meer hineingetragen haben. Auch alle Bilder, da gibt es nie irgendwie eine Darstellung, die anders ist. Das Heilige Haus ist das Haus, das in Loreto steht, wo dann auch die Jungfrau Maria, bevor sie den Josef geheiratet hat, Jesus empfangen hat. Also das Wort ist hier Fleisch geworden, betet man. Wenn man den Engel des Herrn betet in der Loreto-Kapelle, sagt man nicht, das Wort ist Fleisch geworden, sondern das Wort ist hier Fleisch geworden. Und ist eben auch der Ort, wo dann Jesus aufgewachsen ist, nachdem sie von Ägypten zurückgekommen sind. Und jetzt, eben, was hat das Ganze zu mit der Biberik? Also man hat ja dann angefangen, überall auf der Welt Loreto-Kapellen zu bauen. Es gibt da eine grosse Anzahl von Loreto-Kapellen weltweit. Und die Kapellen haben die Eigenheit, sie sind alle nach dem Mass von Loreto gebaut. Und die Kapellen auf der Biberik ist sogar sehr genau, also nachgebildet. Also wenn man zu Loreto war und man kommt in die Biberik rein, dann fühlt man sich wirklich in Loreto. Das Einzige, was passiert ist, dass man bei der letzten Renovation auf Anweisung von der Denkmalpflege hat müssen die Bemalungen übermalen mit der Bachsteinstruktur, und das entspricht nicht Loreto, weil auf der Biberek sind die Fresken gemalt gewesen, die in Loreto heute sind. Also es bricht ein Herz, dass der Denkmalpflege gesagt hat, man muss es zurückrestaurieren in ursprünglichen Zustand. Das ist ein Unsinn. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ein Unsinn darum, weil die Loreto-Kapelle auf der Biberik ist gut 300 Jahre alt und ein bisschen mehr als 200 Jahre ist sie mit Loreto gleichgestellt worden. Das heisst, dass damals der Papst, das war am 3. Februar 1807, gesagt hat, dass man, wenn man Loreto auf Biberek besucht, dass man die gleiche Gnade überkommt, wie wenn man Loreto besucht in Loreto. Also die Kapelle, die gleich gestaltet ist, ist auch gleich gestellt worden. Und es ist natürlich klar, dass man ja damals dann die Kapelle renoviert hat, ausgeschmückt hat. Und es ist eigentlich fast ein Verbrechen, dass man das wieder hat müssen zurückrestaurieren auf den ursprünglichen Zustand. Also das wäre wie, wenn man würde sagen, bei der Renovation vom Kloster Einsiedeln, wir würden jetzt die Kirche wieder abbrechen und wieder den Wald herstellen, der zur Zeit von Bruder Meinrad dort war. Also, aber es ist halt jetzt einmal passiert. Auf jeden Fall vor der letzten Renovation hat es eine Inschrift gehabt in der Mauer, auf der Seite von dieser Kapelle, wo es geheißen hat, geh Pilger hin nach Biberek, Maria deine Bitt einlegt, denn hier sind all die Abläs und Gnaden wie in Loreto selbst zu haben. Also es ist etwas ganz Grosses. Also der Besuch von der Biberek ist gleichwertig mit der Wallfahrt nach Loreto oder mit der Wallfahrt ins Heilige Land nach Nazareth. Aber das wird ich dann gedanklich weiter verfolgen.
Pfarrer Rey, das ist ja hochspannend und jetzt sind wir im Jahr des Glaubens und da ist auch die Thematik mit den Ablässen und man sagt, dass man die Gnade bekommt, wenn man an eine heilige Stätte pilgert.
Es ist eine heilige Stätte wie Loreto Biberegg, dort kann ich herpilgern. Jetzt abgesehen vom Jahr des Glaubens, kann jeder einmal im Jahr an einem beliebigen Tag einen vollkommenen Ablass gewinnen mit dem Besuch von der Loreto-Kapelle. Und dann, dann natürlich am Tag von Loreto, am 10. Dezember, kann man den Ablass gewinnen. Und da sind noch verschiedene andere Marienfeste, die ich jetzt nicht gerade präsent habe. Also eins ist sicher der 15. August, wo man dort kann einen Ablass gewinnen. Und wenn auch nicht ein vollkommener Ablass, so ist ja immer ein Besuch von so einem Heiligtum mit einem Ablass verbunden. Also wo man grosse Gnade überkommt, wo man auch den Verstorbenen kann zuwenden kann, wo man selber kann für sich nehmen kann.
Was ist charakterisierend von einer Loreto-Kapelle?
Also charakterisierend ist einmal das Fenster auf der Westseite. Und zwar ist das so ein bisschen das Fenster, wo man sagt, dass zu das Fenster in der Engel Gabriel gekommen ist, um Maria die frohe Botschaft zu machen. Natürlich braucht der Engel kein Fenster, der kann auch sonst reinkommen. Aber es ist doch ein ganz herzliches Bild. Der Engel ist dort durch das Fenster reingekommen. Das ist einmal eines der ganz wichtigen Merkmale. Dann das zweite Merkmal ist das Chemi. Also es hat ja wie zwei Teile, also hinter dem Gitter, wo eigentlich jetzt Sakristei und ein paar Schränke sind. Und dort hinten hat es ein Chemi, also wo der Herd war, also wo Maria gekocht hat und wo dann oben der Rauch weggegangen ist. Das Chemi, das ist auch etwas Charakteristisches. Und dann natürlich die ganze Form der Kapelle, also die Masse der Kapelle, so wie sie dort ist. Was auch charakteristisch ist für Loreto, aber nicht ursprünglich vom Heiligen Haus, ist der Himmel. Also das Gewölbe, das ist zum Glück auch wieder so restauriert worden auf der Biberegg, das Himmelsgewölbe, also blau mit goldigen Sternen. Hat aber seine Geschichte. Also ursprünglich ist ja das Haus, das Heilige Haus im Heiligen Land, mit einem sehr einfachen Dach gewesen, damals wahrscheinlich Stroh und irgendwelche Art von Mörtel. Das hat ja genügt im Heiligen Land für die wenigen Regenfälle, die es dort gibt, ist das ein genügendes Dach gewesen. Und in Loreto, also wo das Haus dann auf Italien gekommen ist, ist das klar gewesen, dass das geht nicht. Also dort regnet es viel mehr und dann tropft es oben runter. Und dann hat man ja dann sehr bald dann, das Heilige Haus dann ausgeschmückt. Also man hat das rechte Dach drauf da und eben das Himmelsgewölbe. Das ist aber eigentlich nicht vom Heiligen Haus von Nazareth, sondern eben in Loreto dann gemacht worden, zur Ehre von dem Heiligen Haus. Und das Himmelsgewölbe, das findet man auch in jeder Loreto-Kapelle wieder. Und dann ist die Gnadenmutter Gottes von Loreto, also die berühmte Mutter Gottes, wo ja gesagt wird, dass es der Evangelist Lukas ursprünglich geschnitzt hat als Abbild von der Mutter Gottes. Man kennt das Bild, also die Lauretana, die Madonna Lauretana, das ist ja von Loreto, da kommt auch die lauretanische Litanei her. Und da ist also das Jesuskind in einem Mantel eingewickelt, zusammen mit der Mutter Gottes. Sie sind unter dem gleichen Mantel, eine sehr ehrfurchtsvolle Darstellung. Leider ist die Mutter Gottes von der Biberegg ist in der Kapellanei. Die ist nicht in der Kapelle. In der Kapelle, in der Biberegg, ist nicht eine typische Madonna von Loreto. Und dann, vor dem Gitter, das ist dann auch wieder auf der Biberegg, die Darstellung von der Heiligen Familie. Maria, das Jesuskind und Josef. Und dann auf der Biberegg ist dann noch eine Spezialität, also man zu Abend zu einer gewissen Zeit dort hineingeht, also im Sommer, ich meine, es so um die 5 herum, dann scheint die Sonne eine Zeit lang auf die Josef-Statue, eine Zeit lang auf die Jesus-Statue, eine Zeit lang dann auf die Statue der Heiligen Mutter Gottes. Also es ist wirklich so, sie werden dann vom Westfenster her die drei Statuen eine nach der anderen beleuchtet. Das ist ganz speziell, wenn man dann zu dieser Zeit Mess feiert und dann während der Heiligen Mess wird einmal die andere Statue dann beleuchtet.
Pfarrer Reisi sagt, die Kapelle ist gegen Osten ausgerichtet und eigentlich sind ja die meisten Kapellen oder Kirchen nach Osten ausgerichtet. Können Sie da etwas dazu sagen, den geschichtlichen Hintergrund?
Ja, das ist eigentlich, wir im Westen tun uns eigentlich auf der einen Seite nach Jerusalem ausrichten, das ist Osten, also dort, wo Christus gestorben und auferstanden ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Ausrichtung nach Osten, Richtung der aufgehenden Sonne. Also Christus als die Sonne der Gerechtigkeit, als die aufgehende Sonne. Wir richten uns ausrichten auf den Aufgang, auf den Morgen. Und erwarten eigentlich den Morgen vom letzten Tag oder eben vom ersten Tag von der neuen Schöpfung. Das ist ja unsere ganz grosse Erwartung, dass irgendwann der letzte Morgen kommt, wo der erste Morgen ist vom ewigen Leben. Und das ist das, was wir erwarten. Und darum ist die Ausrichtung nach Osten hat einen gewissen Sinn. Dann ist auch noch so ein bisschen, schwingt noch mit, dass eigentlich so die bösen Mächte, die Mächte der Finsternis kommen vom Westen. Das hat auch eigentlich ganz einen materiellen Grund auch. Ich meine, die Unwetter, die kommen ja meistens vom Westen. Nicht umsonst hat ja die Loreto-Kapelle dann auf der Westseite ein Vordach, damit die Fassade einigermaßen geschützt ist. Also sonst würde es ja dort so viel anregnen, dass diese Fassade natürlich nach kurzer Zeit dann verwittert wäre. Also das ist auch noch so ein Gedanke. Vielfach sind die Westfassaden, gerade von grossen Kirchen, sind ja dann mit zwei Türmen versehen. Also es ist eine Art wie ein Bollwerk nach Westen, eine Burg, die man aufstellt gegen die Angriffe der finsteren Macht. Und hinter dieser Fassade ist dann die Ausrichtung zum Licht nach Osten.
Pfarrerei, die Loreto-Kapelle in Biberegg ist ja idyllisch eingebettet in die Moorlandschaft. Wie ist die entstanden, die Loreto-Kapelle?
Also da ist die Familie von Reding, die damals in Schweiz sehr viel zu sagen hat und heute auch noch eine Familie ist von einem Ruf, der weit verbreitet ist. Also von Reding, das ist nicht einfach irgendwie ein Neuzuzüger, sondern das ist wirklich eine Familie, die vieles besitzt und auch vieles geleistet hat in der Geschichte. Und damals haben die dort einfach ein Heiligtum. Also, und das war damals üblich gewesen, dass eine noble Familie irgendwo auch ihre eigene Kapelle hatte. Und warum jetzt der Bezug genau nach Biberegg, nach Loreto, kann ich nicht genau sagen. Aber offenbar haben sie eine besondere Verehrung zu der Mutter Gottes. Und das war die Idee gewesen, der Loreto-Kapelle. Es ist dort eine Burg gestanden, die von Redingburg. Man sieht noch ein Bild von dieser Burg an der Westfassade von der Loreto-Kapelle. Es ist ja möglich, dass die Kapelle auf den Grundmauern von dieser Burg steht, die damals wahrscheinlich dann verfallen war. Und warum denn die Kapelle gleichgestellt worden ist mit Loreto, hat sicher auch damit zu tun, dass die Familie von Reding gerade auch in Bezug auf den Franzosenüberfall und was dann nachher auch passiert ist, dass die dort grosse politische Verdienste hatten. Also dass man doch auch wieder im Kanton Schweiz dann wieder hat können Fuss fassen und politisch das so geschickt machen, dass man auch wieder hat können alles aufbauen und dass dort die Familie von Reding einige Verdienst hat und darum auch nachher dann der Papst das anerkannt hat, den Einsatz für Kiel, für Kultur, dass dann die Kapelle dann gleichgestellt worden ist mit Loreto. Das ist ja dann eben in dieser Zeit nach dem Überfall der Franzosen, der schreckliche Überfall 1799, wo die Franzosen wirklich alles abgemacht haben, ausbeutet haben, plündert haben. Das ist unaufgearbeitete Geschichte, weil halt damals die Franzosen Siegermacht waren, hat man das nie aufgearbeitet. Und das ist also 1799 passiert und eben die Gleichstellung ist dann am 3. Februar 1807 gewesen, also wo eigentlich in dieser Phase dann vom Aufbau, wo dann die Schweiz dann sich allmählich stabilisiert hat.
auch wird Loreto von vielen Päpsten geehrt und ausgezeichnet. Von allen Päpsten haben nicht weniger als 53 Loreto in irgendeiner Weise ausgezeichnet und geehrt. Und so möchte ich einen Auszug aus einer Ansprache vom Papst Benedikt XVI. Im Zusammenhang mit dem Jahr des Glaubens einflechten in diesem Bericht.
Signori Cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato, cari fratelli e sorelle, il 4 ottobre del 1962 il Beato Giovanni XXIII venne in pellegrinaggio a questo santuario per affidare alla Vergine Maria il Concilio.
Am 4. Oktober 1962 ist der selige Johannes der 23. an diesen Wallfahrtsort gepilgert, um der Jungfrau das Konzil anzuvertrauen, das eine Woche später eröffnet werden sollte. Er, der eine ganz kindliche und tiefe Verehrung für die Jungfrau hegte, wandte sich bei diesem Anlass an sie mit folgenden Worten. Erneut erbitten wir heute im Namen des ganzen Episkopats von Ihnen, allerlieblichste Mutter, die Sie auch mit dem Titel Auxilium Episcoporum gegrüßt werden, für uns, den Bischof von Rom und alle Bischöfe des Universums, die Gnade zu erlangen, in die Konzilsaula der Petersbasilika einzutreten, wie einst die Apostel und ersten Jünger Jesu in den Abendmahlsaal eingetreten sind. Ein Herz und eine Seele, ein einziger Herzschlag der Liebe zu Christus und den Seelen, ein einziger gemeinsamer Wille für das Heil des Einzelnen und der Völker zu leben und sich hinzugeben. So wird man in den zukünftigen Jahren und Jahrhunderten sagen können, dass auf ihre mütterliche Fürsprache die Gnade Gottes das 21. Ökumenische Konzil vorab erfüllt, begleitet und gekrönt hat und so in allen Kindern der Heiligen Kirche neuer Eifer, ein großzügiger Schwung und Festigkeit dem Vorhaben eingegossen worden ist. So Johannes der 23. damals. Im Abstand von 50 Jahren bin auch ich, nachdem ich von der göttlichen Vorsehung berufen worden bin, jenem unvergesslichen Papst nachzufolgen, als Pilger hierher gekommen, um der Mutter Gottes zwei wichtige kirchliche Initiativen anzuvertrauen. Das Jahr des Glaubens, das in einer Woche am 11. Oktober beginnt, am 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils und die ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode, die ich für den Oktober einberufen habe zum Thema die neue Evangelisierung und die Weitergabe des christlichen Glaubens. Hier in Loreto haben wir die Gelegenheit, in die Schule Mariens zu gehen, die selig genannt wurde, weil sie geglaubt hat.
Perché ha creduto. Questo santuario costruito attorno alla sua casa.
Dieses Heiligtum, das um ihr irdisches Zuhause gebaut worden ist, bewahrt die Erinnerung an den Augenblick, da der Engel des Herrn zu Maria kam mit der Verkündigung der Inkarnation. Und sie hat ihre Antwort gegeben.
Tempio, dove abita l'Altissimo.
Der selige Johannes der 23. lud vor 50 Jahren hier in Loreto dazu ein, dieses Geheimnis zu betrachten, nachzudenken über jene Verbindung von Himmel und Erde, die das Ziel der Fleischwerdung und Erlösung ist. Wir finden also hier in Loreto ein Haus, das uns verweilen und wohnen lässt, das uns zugleich aber auch gehen lässt, das uns daran erinnert, dass wir alle Pilger sind, dass wir immer auf dem Weg sein müssen, hin zu einer anderen Wohnstadt, zum ewigen Haus, der ewigen Wohnung, der Heimstatt Gottes mit der erlösten Menschheit.
Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem heiligen Bild. Herz ihrer Freuden und selber im Geist. ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen Bild. Wo immer auf Wegen und Stegen auch wandert der pilgernde Fuß, da rufen wir allen entgegen, Maria, Maria zum Gruß. Und hört ihr unsere Grüße, dann preiset Maria die Süße. Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen Bild. Mit Sünden und Kummer beladen, gläubig vertrauendem Sinn, so ziehen wir zum Bilde der Gnade, die Pfade der Buße dahin. O führe Maria die Blinden, damit sie im Himmel sich finden. Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen Bild.
Der heutige Ehrenkaplan von Biberegg, der Don Francesco Bachmann, wo unter anderem aus Buch Loreto, der erste und ehrwürdigste Marienwallfahrtsort von Gottfried Melzer über den Theresia Verlag herausgegeben hat, wird uns einige Ausführungen über den wunderbaren Gnadenort in Biberegg geben.
Mich würde es interessieren, Don Francesco, Bewandtnis im Zusammenhang mit dem loretanischen Sagen.
Ja, das ist so der lauretanische Sagen oder der Loreto-Sagen, wie man das auch oft hört, ist der Sagen, der in Verbindung steht mit dem Mutterheiligtum von Loreto in Italien, Biancona. Wir haben hier in Biberegg die lauretanische Kapelle und früher hat es ein Schild für Pilger: Geh Pilger hin nach Biberegg, Maria, deine Bitte einleg, denn hier sind all Ablässe und Gaben, wie in Loreto selbst zu haben. Und das, wo jetzt eben da heisst, wie in Loreto selbst zu haben, ist eigentlich neben dem der eigentliche Loreto-Sagen, dass man da im Schweizerland den genau gleichen Sagen bekommt, gnadenmässig, wie wenn man in Italien dort würde nach Ancona fahren. Das heisst also, man könnte 1000 Kilometer weit aber nach Italien fahren und hätte doch nicht ein anderes Sagen gnadenmässig als hier in Biberegg. Früher war das viel bekannter und auch geschätzter. Und so sind viele Leute hergekommen und haben gesagt, wir machen dann Wallfahrt nach Biberegg, damit wir die Gnaden bekommen von Loreto. Natürlich kann man heute sagen, ja, Gnade, das spürt man nicht so. Oder das ist, wenn ein Sagen ist, ein Sagen. Oder wenn jemand einen Priester Sagen gibt, dann ist es, spielt es keine Rolle, ob er jetzt hier bekommt oder in Italien bekommt oder im Loreto-Häuschen. Aber die Berichte über die Wunder sind dermaßen gross, dass man muss annehmen, dass der lauretanische Sagen oder der Loreto-Sagen eine ganz, ganz grosse Kraft hat. Selbst der Petrus Canisius, der grosse Apostel von Freiburg, sagt, wir können das gar nicht zählen, was in Loreto alles passiert ist. Er sagt, Der Wunder, die Gott in Loreto gewirkt hat, sind so viele, dass es nicht möglich ist, sie zu zählen. Und das ist schon ein bisschen so, wenn man sich in die ganze Materie hineinstudiert, dass man so viele Sachen vernimmt und liest, was damals in Loreto passiert ist. Und gnadenmässig ist eben das genau das Gleiche wie in der Loreto-Kapelle Biberek. Natürlich können wir jetzt fragen, ja, ist denn Biberek da, ist denn das die einzigste Kapelle auf der ganzen Welt, wo jetzt die Verbindung hat zum Mutterheiligtum? Und da muss man ganz klar sagen, es ist nicht die einzigste Kapelle. Es gibt mehrere Kapellen, aber es sind wenige Loreto-Kapellen, wo diese Affiliation oder Verschwisterung oder eben die Gleichstellung bekommen hat mit dem Heiligen Haus von Italien, von Ancona. Die Schweiz hat ja sehr viele Loreto-Kapellen, und zwar sagt man um die ca. 40 Loreto-Kapellen. Die Schweiz ist das Land, wo am meisten Kapellen hat, prozentual zur Bevölkerung. Man könnte sagen, warum ist das so ein Privileg für die Schweiz? Es ist vielleicht eine ganz plausible Erklärung, weil das Heilige Haus von Nazareth, wo ja von Engeln haben, wie man sagt, von der Tradition her, von der Überlieferung her, nach Italien geführt worden ist, ist im genau gleichen Jahr überführt worden, wie die Schweiz gegründet worden ist. 1291. Ich glaube persönlich, dass das irgendwie eine ganz sinnvolle Erklärung ist, dass man sagt, in dem Jahr, wo die Schweiz gegründet worden ist, ist das Heilige Haus auf Reise gegangen. Und wenn man eben weiss aus der Überlieferung, dass das eben wunderbar geführt worden ist von den Engeln. Ich glaube, dass es viele Kritiker gibt, die sagen, nein, das ist doch ein Wahnwitz, zu glauben, dass Engel das Haus einfach abgelüpft haben und da durch die Luft durchgetragen haben und nach Italien gesetzt haben. Das ist für viele nicht nachvollziehbar, dass so ein Wunder passiert ist. Man kann sagen, dass die Schwierigkeit, das zu glauben, nicht nur bei den Kritikern ist. Sogar die selige Anna Katharina Emmerich, die ja als Selige verehrt wird, selbst sie hat in der Vision gesehen, wie die Engel das durch die Luft durchtragen. Und sie hat selber gesagt, dass sie es fast nicht glauben konnte, dass jetzt das möglich ist. Und sie hat es innerlich nicht glauben. Und dann hat sie die Vision nochmals bekommen vom Herrgott, dass sie nochmals das Geschehen gesehen hat bei der Vision, wie die Engel das Haus durch die Luft tragen. Und sie jetzt immer noch nicht glauben. Und was dreimal ihr geoffenbart worden ist, dreimal hat sie es gesehen, dann hat sie gesagt, eben, dass sie es am Anfang fast nicht habe glauben können. Und darum sage ich, wenn eine Seligsprochene, wenn eine Mystikerin, die ein Heilige ist, die eigentlich ein Liebling Gottes ist, wenn die Schwierigkeiten hatte, dann dürfte es normal sein, dass wir auch Schwierigkeiten haben, zu sagen, ja, das ist jetzt einfach fast nicht möglich, dass ein Haus durch die Luft durchgetragen wird. Wir haben natürlich im Laufe der Jahrhunderte viele Wissenschaftler gehabt, wir hatten viele heilige Priester gehabt, wir hatten Schriftsteller gehabt, wo dann das alles geschrieben haben, die Wunder und auch die Gründe, dass tatsächlich das Heilige Haus in Loreto in Italien tatsächlich das Haus ist, das von den Engeln in Nazareth sozusagen wie abgehoben worden ist und nach Italien versetzt worden ist. Wir sind also im Jahr 1291. Das Jahr 1291 ist also das Jahr von der Gründung von der Schweiz und auch von der Übertragung vom Heiligen Haus. Und ich sage es so, in der Schweiz, wo es am meisten Loreto-Kapellen hat, prozentual, ist also das Land, das zusammenfällt im Jahr von der Gründung wie mit der Übertragung.
Don Francesco, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Bewandtnis von dem speziellen Loreto-Sagen erklären?
Ich muss das also so sehen, dass die heiligen Mauern in Loreto, das sind also das Haus, das jetzt heute in Loreto bestaunt werden kann, dass das die Originalmauern sind vom Heiligen Haus von Nazareth. Das Gebet, das hier genannt wird, eben von der Mutter Gottes von Loreto, eben von dem Engelsgruß, der innerhalb von den Loreto-Mauern passiert ist, ist genau das, was gnadenmässig hier im Biberek der Fall ist. Wir haben also hier andere Mauern, Aber gnadenmässig ist da genau das Gleiche, dass die Mauern gnadenmässig die Mauern sind von Nazareth. Wir können uns das vorstellen, dass das eine ganz spezielle Atmosphäre ist. Gnadenmässig, dass wer hier betet in der Loreto-Kapelle, gleichzeitig sich wie in Nazareth, wie dort sich befindet, wo der Erzengel Gabriel eben niedergestiegen ist und der Mutter Gottes von der Menschwerdung das alles verkündet hat. Darum ist auch das mit dem Heiligen Geist eine ganz besondere Bewandtnis, dass der Heilige Geist Mutter Gottes eben schattet hat. Und das ganze Geschehen, wo im Heiligen Geist sich vollzieht, ist eigentlich dann auch das, was das Typische ist von Loreto, dass Rosenkranz Geheimnis, den die Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, ist denn das gesetzlich, wo eigentlich damals in Nazareth passiert ist. Der also der Rosenkranz betet, den die Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, der ist eigentlich schon beim Loreto Geheimnis. Und das ganze Geschehen vom Heiligen Geist ist eigentlich ein Geschehen, wo sich dann eigentlich auch in der Seele vollzieht, dass der Heilige Geist in unsere Seele einzieht und in unsere Seele wandt. Wir haben hier immer wieder Probleme, das zu begreifen. Der Heilige Geist ist der grosse Unbekannte, wo man immer wieder sagt, dass man ihn nicht kennt. Und tatsächlich ist das das Loreto-Anliegen, dass man die Einwohnung des Heiligen Geistes in unserer Seele eigentlich als das Loreto-Geheimnis sieht, wo auch unsere Seele sich vollzieht. Ich habe in einem alten Buch vom Theologen Scheben, das ist ein sehr renommierter Theologe vom 19. Jahrhundert, der sagt den ganz schönen Satz, dass wir den Heiligen Geist mit der heiligmachenden Gnade in unsere Seele als Person aufnehmen. Das heisst also, dass der Heilige Geist nicht einfach nur ein Andenken ist, sondern dass er tatsächlich als Person in uns selber wirkt. Und mit Loreto zusammen ist denn das die Erklärung, dass also der Heilige Geist, wie bei der Mutter Gottes, auch einen Besitznamen von uns ergreift und dass er in unserer Seele wirkt, in dem Maß natürlich, wo man den Heiligen Geist auch lassen wirken. Es ist interessant auch beim Pfarrer von Ars, wenn er das Geheimnis erklärt, auch von Himmel und Hölle. Er sagt zum Beispiel dann so in seinen Predigten, wenn man ein Kind fragen würde, oder warum ist da jemand im Himmel oben ist, dann sagt er ganz deutlich, der Pfarrer von Ars, wer ist im Himmel? Ein Kind würde sogar das sagen. Es ist jemand im Himmel, weil eben er den Einsprechungen des Heiligen Geistes Folge geleistet hätte. Und er sagt dann auch, warum ist ein Mensch in der Hölle und warum kann er überhaupt in die Hölle kommen? Er sagt, eben, wenn er den Einsprechungen des Heiligen Geistes nicht Folge geleistet hat. So ist das Geheimnis von Loreto eigentlich nicht nur ein Kapellchen, wo man einfach hineingeht und ein bisschen betet, sondern es ist eigentlich das grundlegende Geheimnis von der Einwohnung vom Heiligen Geist. Und so tut man das ganz besonders bitten, auch in der Kapelle von Loreto, auch von Biberek, dass man den Heiligen Geist herabfleht, dass er in uns wirkt und dass man die Sprache versteht vom Heiligen Geist, die oft sehr schwer ist zum Begreifen. Selbst viele Heilige haben Schwierigkeiten gehabt, zu wissen, das ist jetzt der Heilige Geist. Wir haben ein ganz typisches Beispiel, wo wir das können zeigen. Und zwar ist in der Schweiz gibt es ja auch da die Töchter vom Herzen Jesu, die Klosterfrauen. Und die Gründerin, die Maria von Jesus, ist ja selber zum Pfarrer von Ars gegangen, um zu fragen, was soll ich machen? Was ist mein Leben? Und so. Und irgendwie ist es ein Geheimnis, dass der heilige Pfarrer von Ars ihr nicht hätte können sagen, was sie müssen machen. Man weiß nicht genau, hätte es gewusst und hätte es nicht gesagt, oder hätte es nicht gewusst und hätte es damit auch nicht können sagen. Aber interessant ist, dass er zu dem jungen Mädchen, Maria von Jesus damals, natürlich hat sie anders geheißen, aber mit dem Ordensnamen heisst sie Maria von Jesus, hat er gesagt, bis sie ihre Berufe kennen, müsse sie noch viel zum Heiligen Geist beten. Da sehen wir, der heilige Pfarrer von Ars ist also auch in dem Gedanken vom Heiligen Geist und dass er eigentlich auch so wie eben ein Loreto-Pilger, ein echter, so einfach überlebt hat. Wir haben also mit dem Loreto-Kapellerin einen Hinweis, wir haben eine Aufforderung, dass wir ganz speziell uns dem Heiligen Geist widmen. Und so sehe ich eigentlich die Bedeutung auch von der Loreto-Gnade. Es ist nicht nur die gleiche Gnade wie in Italien, in dem Heiligtum, in dem Mutterheiligtum, sondern es ist wie eine Verbindung ganz speziell mit dem Heiligen Geist.
Don Francesco, wie bekomme ich den vollkommenen Ablass in der Biberik?
Es gibt Ablass, die sind in Form von Gebet oder von Handlungen, die man muss verrichten muss, dass es einen vollkommenen Ablass gibt. Wie zum Beispiel nach der neuen Ablassordnung, auch wenn man eine gute Meinung hat am Morgen. Aber es geht auch natürlich um die Frage, was ist das typisch lauretanische Gebet, dass ich in der Loreto-Kapelle den typischen Loreto-Ablass bekomme, der eben vollkommen ist. Es heisst auch in einem alten Buch, wenn man nach dem Empfang der heiligen Sakramente, Beichte und Kommunion, das heilige Haus von Loreto betritt und in der Meinung des heiligen Vaters die nachstehend aufgeführten Gebete verrichtet, kann man täglich einen vollkommenen Ablass gewinnen, den armen Seelen zuwendbar. Und denn die Gebete, die man da verrichtet, ist das Glaubensbekenntnis einmal, dann einmal das Vaterunser, einmal das Gegrüßt seist du Maria, einmal das Ehre sei dem Vater und einmal das Salve Regina. Das sind die Anforderungen von dem alten Heilighausablass, wie man es in Loreto auch kennt. Aber wie gesagt, das ist einfach eine von den Möglichkeiten, wie man einen vollkommenen Ablass gewinnt. Ich würde sagen, mir geht besser von den Gedanken aus, dass einfach jedes Gebet, was man in der Loreto-Kapelle Biberec verrichtet, ist ein Gebet, das wie damals in Nazareth, in dem heiligen Raum, ausgesprochen ist. Und das ist, glaube ich, das, was noch viel wichtiger ist, weil die Loreto-Gnaden sind es so viel, dass man wirklich Bände füllen kann. Es gibt auch ein interessantes Buch in Italienisch, da heisst es 100 heilige Pilger, die eben noch Loreto-Pilger sind. Und es sind ja so viele Heilige, auch die ganz berühmten, wo in Loreto, in der Kapelle, innen selber im Heiligen Haus, eine ganz grosse Gnade bekommen haben.
Danke vielmals für die spannenden Ausführungen, Don Francesco. Loreto war über die Jahrhunderte das ersehnte Ziel auch von vielen Heiligen gewesen, so wie es zum Beispiel der heilige Franz von Sales war. Er ist 3 Jahre vor seiner Priesterweihe zu Fuß von Rom nach Loreto gepilgert. Kaum ist er angekommen im Heiligen Haus, hat er enorme Empfindungen gehabt und das Gefühl gehabt, dass Mutter Gottes und Jesus gegenwärtig sind. Vor lauter Freude hat er die Mauern der Loreto-Kapelle geküsst. Und dann auch der heilige Benedikt Josef Labke. Er wird übrigens auch als der Heilige von Loreto bezeichnet. Mit 22 hat er seine Berufung erkannt und das Leben vom heimatlosen und armen Pilger geführt. Gewöhnlich ist er aber um die Osterzeit bis im Mai in Loreto geblieben. Er ist bettend angekommen und wieder bettend gegangen. Den ganzen Tag ist er in der Basilika geblieben. Und wenn die Basilika geschlossen worden ist, hat er dann vor der Kirche weitergebetet. Ja, die Kapelle ist in einer wunderbaren Moorlandschaft eingebettet, die auch einladen tut, mal die Umgebung zu erkunden. So hat es mir auch Familie Marti Gisler bestätigt. Sie tun unter anderem historische Führungen und Wanderungen in der Umgebung anbieten über Moor-Event. Und der Marti Gisler ist aufgewachsen und seit eh und je im Roten Turm und hat auch viel zu berichten. Er hat die Loreto-Kapelle in einer ganz guten Erinnerung. Auch erzählt er von diesen Bittgängen, die stattgefunden haben, und das Biberecker-Fest. Weil die Kapelle so klein ist, haben nur
die älteren Frauen Platz gehabt. Und das Fussvolk musste draussen den Gottesdienst beiwohnen. Und Frau Marti Gisler, ursprüngliche Urnerin, kann viel erzählen über die Pflanzen in dieser Moorlandschaft, so wie zum Beispiel das Fieberklee. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche mir, dass die Ausführungen von Don Francesco Bachmann wie auch von Matthias Rey ihr Herz berührt haben.
Peace.